Ich bin wiedergeboren. Ob sich das mit bestimmten Erlebnissen kombinieren ließ, das ist dann unwichtig. Die ganze Frage des Bekehrungserlebnisses spielt dann eine Rolle, wenn man es mit einer verweltlichten Christenheit zu tun hat, wo jeder sagt, wir sind alle Christen. Aber es ist eine Falle, wenn es darauf führt, in sich hineinzugucken und zu fragen, wie viel habe ich denn erlebt, wie groß war meine Reue, war mein Durchbruch stark genug, habe ich damals alles Gott wirklich unterstellt, habe ich etwas ausgelassen. Ich denke, es muss einen Moment in unserem Leben geben, wo wir einfach sagen, ich bin ein gläubiger Getaufter oder ein getaufter Gläubiger, ich habe das Heil empfangen und ich danke Jesus dafür, dass ich wiedergeboren bin. Und auf diesem Wege wird Gott dir immer wieder von Zeit zu Zeit Erlebnisse des Glaubens schenken, aber die sind kein Fundament des Glaubens, sondern eher eine Auswirkung des Glaubens. Wenn das undeutlich gewesen sein sollte, dann fragt einfach hinterher bitte nach. Ich spreche nicht gegen Erlebnisse. Ein Glaube, der überhaupt nichts erlebt, ist eine dogmatische Theorie. Ich spreche nur gegen eine Erlebnisfrömmigkeit, die uns auf die Dauer ruiniert. Nächste Frage. Was geschieht genau in der Wiedergeburt? Was passiert da? Kommen wir da eine neue Natur? Wird unser altes Wesen transformiert? Was genau passiert da? Und darauf gibt Johannes 3, Vers 15 eine Antwort. Johannes 3, Vers 15 heißt es, in Verbindung mit Vers 14, und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Der Menschensohn ist Jesus. Damit alle, ich weiß nicht, wie eure Übersetzungen das jetzt wiedergeben. Wörtlich heißt es, damit alle, die glauben, in ihm, in wem? In Jesus, ewiges Leben haben. Damit alle, die glauben, in ihm ewiges Leben haben. Was geschieht in der Wiedergeburt? Wir empfangen ewiges Leben. Göttliches Leben. Bleibendes Leben. Unvergängliches Leben. Unzerstörbares Leben. Aber dieses Leben ist nicht abgelöst von Jesus zu haben. Wir haben es in ihm oder wir haben es gar nicht. Es ist nicht etwas, das er auf uns ausstrahlt und er steht sozusagen daneben, sondern Jesus in uns ist das ewige Leben. Ich hoffe, dass ich in diesen Tagen klar machen kann, dass das nicht ein Spiel mit Worten ist, dass es nicht einfach um Richtigkeit geht, sondern dass es um ganze Horizonte dabei geht. Ewiges Leben, göttliches Leben, sein eigenes Leben wird in uns hineingelegt in der Wiedergeburt. Und das kann man noch, vielleicht noch klarer, noch schöner im ersten Brief des Johannes sehen, nämlich in Kapitel 5, Vers 11. 1. Johannes 5, Vers 11. Da heißt es, ich nehme mal den Vers davor mit, Vers 10, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in ihm, also in Christus. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn damit zum Lügner gemacht, denn hat dem Zeugnis, das Gott über seinen Sohn abgelegt hat, keinen Glauben geschenkt. Und dieses Zeugnis, das Gott über seinen Sohn ablegt, lautet folgendermaßen. Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Und dieses Leben ist in seinem Sohn vorhanden. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat auch das Leben. Also das das ewige Leben, das Leben der Wiedergeburt, das Leben, das uns Gott gibt, ist nicht etwas, das Jesus uns mitteilt, so wie eine Heilungserfahrung, sondern ist Jesus. Jesus ist das ewige Leben. Ich habe das x-mal erzählt, aber ich erzähle es heute nochmal, vielleicht dann nie mehr. Als ich ungefähr 17 Jahre alt war, war ich ein junger Christ und schon sehr, sehr theologisch interessiert, und ich wollte ein Gespräch mit einem Theologieprofessor führen, und ich kriegte es auch. Es war Professor Jan Werder in Erlangen, ein reformierter Theologe, und wir redeten so ein bisschen, und er war sehr nett zu mir, er nahm mich sehr ernst, was ich doch auch nochmal erwähnen möchte. Ich war ja kein Kollege von ihm, sondern ich war ein junger Mann. Und ich muss irgendwie wohl über meine Bekehrung erzählt haben. Und er sagte: Herr Kopfermann, der neue Mensch, der Sie sind, heißt nicht Wolfram Kopfermann, sondern Jesus Christus. Ich dachte, ach, diese Theologie. Ich dachte, der ist bestimmt nicht wiedergeboren, sonst würde er so nicht reden. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das genau auf den Punkt gebracht die Wahrheit ist. Wiedergeburt verändert überhaupt nicht die menschliche Natur. Die menschliche Natur ist nicht veränderbar. Die ist so, wie sie ist. Und was Gott darüber denkt, hat er am Kreuz von Jesus gesagt. Wiedergeburt heißt nicht, meine Natur wird verwandelt, sondern Gott legt sein Leben in mich hinein, nämlich Jesus. Und Jesus ist das ewige Leben. Es ist eigentlich so einfach, aber es ist wichtig. Was geschieht also in der Wiedergeburt? Wir empfangen das Jesusleben, wir empfangen das Christusleben, wir empfangen Christus als unser Leben. Das ist das Entscheidende. Kein Programm, keine Ethik, keine Weltanschauung, keine religiöse Kriegsspur, kein Marathon, keine Leistung, sondern Leben. Jesus, Leben. Wenn das doch alle kapieren würden. Und noch eine letzte Frage für heute. Wie äußert sich die Wiedergeburt? Welches sind Ihre Merkmale? Alles Leben im Universum äußert sich. Selbst das Leben von Einzellern äußert sich, das Leben von Pflanzen, das Leben von Tieren äußert sich, zeigt sich, manifestiert sich. Und dieses neue Leben in Christus, dieses Leben der Wiedergeburt, manifestiert sich auch. Und ich möchte euch auf einen berühmten Vers hier in dem Nikodemus-Kapitel hinweisen, nämlich Vers 8. Es heißt dort: Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Ebenso verhält es sich auch mit jedem, der aus dem Geist geboren wird. Es ist hochinteressant, wie oft dieses Wort sogar von Theologen verdreht wird. Es wird auch meistens anders zitiert. Es wird nicht so zitiert, wie hier Mengele es übersetzt hat, dass die Übersetzung nicht vor mir liegt. Es wird zitiert wie: Der Geist weht, wo er will. Und dann kommt der nächste Satz, der heißt: Wir haben eben nicht den Geist im Griff. Wir können also nicht über ihn verfügen. Das steht überhaupt nicht, das Gegenteil steht hier. Das Problem liegt in Folgendem. Das griechische Wort, das hier steht, Pneuma, hat tatsächlich diese beiden Bedeutungen. Es kann wirklich Geist heißen, und die Grundbedeutung ist Wind. Nur in diesem Zusammenhang gebraucht Jesus ein Gleichnis. Und bei einem Gleichnis muss man immer nach der Sachhälfte fragen und nach der Bildhälfte. Die Bildhälfte sagt Folgendes: Der Wind weht, wo er will. Das würden wir heute noch sagen. Das würde auch ein heutiger Meteorologe nicht bestreiten, dass der Wind sich seinen Weg selber sucht. Wir werden informiert darüber, aber wir können ihn bis auf Weiteres nicht prägen. Wir können Stürme nicht dirigieren. Und du hörst sein Sausen wohl, du hörst an nachdem, wie er einen Ast bewegt oder wie er, wenn er härter kommt, auch einmal ein Haus erschüttern kann, merkst du seine Wirkung, du kannst sie wahrnehmen, aber du weißt nicht, wo er herkommt. Das ist natürlich in einer Zeit gesagt, als es keine meteorologischen Forschungen gab. Die Alten haben den Wind als geheimnisvolles Phänomen wahrgenommen, hatten aber keine Messmethoden, Untersuchungsgeräte, um zu erkennen, wo er herkam. Aber, sagt Jesus, den Wind kannst du an seiner Wirkung erkennen. Der Wind setzt in Bewegung, bringt in Bewegung, hält in Bewegung. So, das ist die Bildhälfte. Und was ist die Sachhälfte? Jesus sagt nicht, so verhält es sich mit dem Heiligen Geist, sondern was sagt Jesus? So verhält es sich mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Was will Jesus mit diesem Bild klar machen? Er will nichts über den Heiligen Geist sagen. Er will etwas sagen über den, der wiedergeboren ist. Der wiedergeborene Mensch ist für seine Umwelt erkennbar. Nicht ganz, aber teilweise. Er ist erkennbar als ein Bewegter, als ein Veränderter. Aber die Umwelt, die Nichtchristen, wissen nicht, wo das herkommt. Sie kennen nicht die Quelle. Und sie reden ja auch so, dass wir sofort merken, sie kennen die Quelle nicht. Sie sagen, jetzt ist sie fromm geworden. Jetzt ist er da in diese Sekte geraten. Und alles, was vom Normalen oder normal ist für die meisten Leute das Übliche, also nicht das Normale, sondern das Übliche. Wir nennen das nur normal. Was also vom Üblichen abweicht, das ist für die meisten sektierisch. Jetzt ist sie fanatisch geworden. Extrem. Aber sie merken, da ist was. Sie merken, da ist eine neue Freude, da ist eine neue Begeisterung, da ist ein neues Verhalten, das können sie sehen. Sie können sehen, wenn wir anfangen, uns mehr für andere zu interessieren, während wir früher so vor uns hingelebt haben. Sie können es sehen, wenn so Leute, die sehr viel knurrig am Tage waren, anfangen fröhlich zu sein. Sie können sehen, wenn bedrückte Leute aufatmen. Sie können sehen, wenn ein sorgenvolles Gesicht sich ein wenig verändert. Das können Sie sehen. Das können Sie so sehen, wie wir, wenn wir jetzt rausgucken, das Wirken des Windes in den Blättern und Bäumen hier um uns sehen können. Das heißt, Wiedergeburt zeigt sich. Die Wiedergeburt zeigt nicht ihre tiefsten Quellen. Die tiefsten Quellen kann nur der erkennen, der auch wiedergeboren ist. Aber sie erkennen, da ist was, hat sich was getan. Und das kommentieren sie mit einer Mischung aus überraschter Freude und bösen Kommentaren. Beides. Aber sie können das nicht bezweifeln. Wer wirklich wiedergeboren ist, der kann das nicht verstecken. Wo Feuer ist, ist auch Rauch. Wer Masern hat, steckt an. Das ist die Außenseite. Aber man kann diese Linie fortsetzen. Dieses neue Leben, das wir in der Wiedergeburt empfangen, äußert sich auch in neuen Bedürfnissen. Alles Leben hat seine ihm eigenen Bedürfnisse. So wie die Pflanze sich ausstreckt nach dem Licht, so wie die Pflanze sich ausstreckt nach dem Wasser, so hat auch das neue Leben der Wiedergeburt ihm eigene Bedürfnisse. Und das oberste Bedürfnis dieses neuen Lebens ist, es sucht Gemeinschaft mit dem, der es gezeugt hat. So wie das Kind auf den Schoß von Papa möchte, ich setze mal voraus, es gibt einen Papa und der ist auch greifbar. Das ist, muss man deswegen heute sagen, weil es eben sehr viele Alleinerziehende, auch Väter gibt, aber eben auch Mütter. Aber wenn die Ehe im klassischen Sinne gelebt wird, dann möchte das Kind zu Papa. Es möchte zunächst zu Mama, aber es möchte auch zu Papa. Es möchte zum Ursprung, es möchte zu diesem Quellgrund hin. Das Kind sagt das nicht, das Kind formuliert das auch so nicht, aber wir wissen das. Ich sage das deswegen, noch lacht ihr, aber ich meine das, sei schon eine sehr wesentliche Aussage. Gemeinschaft des Kindes mit dem Daddy äußert sich, dass das Kind die Nähe sucht. Es genügt ihm nicht zu wissen, Daddy gibt es. Und möchte auf den Schoß, möchte mit Daddy schmusen, möchte mit ihm spielen, möchte die Nähe erfahren. Und das neue Leben, das uns in der Wiedergeburt geschenkt ist, hat in sich eine Tendenz zu seinem Ursprung. Es möchte Gemeinschaft haben mit dem Vater. Ich betone das deswegen so sehr, weil wir an dieser Stelle oft aus einer Seinsaussage eine Sollensaussage machen. Wir sollen täglich beten oder besser noch alle Zeit beten. Plötzlich ist der Imperativ da. Und der Imperativ ist ja auch nötig. Es ist ja auch ein biblischer Imperativ, betet alle Zeit. Aber vor dem Imperativ steht der Indikativ. Das Leben, das wir empfangen haben, hat in sich eine Sehnsucht zu unserem himmlischen Vater. Das neue Leben möchte mit dem Ursprung, von dem es kommt, verbunden sein. Vor dem Befehl, betet alle Zeit, steht diese genetische Struktur dieses neuen Lebens. Nämlich es hat den Hang zum Vater, es möchte mit ihm reden, es möchte mit ihm Gemeinschaft haben. Und der Befehl, betet alle Zeit, ist nur dazu da, damit wir das auch machen. Aber der Befehl ist das Zweite. Der Antrieb ist das Erste. Wir sind aus dem Herzen Gottes hervorgegangen. Er hat sich selbst in uns hineingelegt, seinen Charakter, seine Eigenschaften. Und wir geben dem einfach nach, indem wir beten. Und das ist ja auch bei ganz jungen Christen immer so. Sie können nicht genug beten, nicht lang genug. Sie finden die etwas älteren Christen, also anöden, die schon Gottesdienst nach 2 Stunden beenden. Sie sagen, was heißt hier 2 Stunden? Was heißt hier 10 Uhr abends? Wir können die ganze Nacht beten. Seid ihr für einen lahmen Haufen? Irgendwann kann man das dann nicht mehr durchhalten, weil dann doch die Nerven und der Körper seine Bedürfnisse äußern. Aber dieses ursprüngliche Bedürfnis, Lebensbedürfnis, ist vor dem Befehl betet. Und wir kommen auch nicht weiter, wenn wir sagen, du musst täglich so und so lange stille Zeit halten. Natürlich wäre es gut, wenn viele von uns ihre stille Zeit erweitern würden. Aber die Frage ist, warum? Aus welcher Kraft kommt das? Setzt man sich hin und sagt, ich sitze meine Zeit ab, damit mein Pastor endlich glücklich ist? Und zu diesem Bedürfnis nach Gemeinschaft mit dem Schöpfer, mit dem Vater, kommt gleich ursprünglich die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit den Geschwistern, die auch vom Vater ausgegangen sind, die auch dieses Leben der Wiedergeburt in sich haben, die auch seine Kinder sind. Das ist ganz geheimnisvoll. Wenn ich mir die real existierende Christenheit ansehe, wenn ich mir ansehe, wer zum Beispiel in unserer Gemeinde so da alles ist, dann weiß ich, dem und dem und dem und dem würde ich von Haus aus nie einen Satz wählen. Weil diese Menschen mir vom Typ her, vom Alter her, von ihrer Bildung her, von ihrem Temperament her zu fremd sind. Und geistlich weiß ich, die sind mir näher als meine Kopfermann-Familie, soweit die Kopfermann-Familie nicht Christ ist. Und in der Kopfermann-Familie ist es nicht so doll mit dem Christsein. Wenn ich an meine leiblichen Geschwister denke und an deren Kinder denke. Meiner Mutter war es anders, sie ist da noch Christ geworden, mein Vater war auch kein Christ. Die sind mir näher, das habe ich ganz früh gemerkt, dass das Blut Jesu tiefer verbindet als die Blutsverwandtschaft. Und dieses neue Leben, das in uns lebt und raus will und sich äußern möchte, das hat von Haus aus einen Drang hin zu den anderen Christen, zu den anderen Kindern Gottes, zu denen, die auch wiedergeboren werden. Und darum ist das Leben in der Gemeinde auch wiederum nicht irgendeine Auflage. Und jetzt, nachdem du Christ geworden bist, geht es um die Nacharbeit. Schon das Wort Nacharbeit. Und jetzt müssen wir dir klar machen, du musst jetzt eine Gemeinde haben. Allein geht man ein. Das ist ein Originalzitat, das machen wir jeden mehrfach im Jahr. Wir sagen das auch, allein geht man ein. Es ist auch wichtig, das zu sagen. Aber das Tiefste ist nicht, du musst jetzt eine Gemeinde haben, weil du sonst im Glauben nicht so vorankommst. Das Tiefste ist, das neue Leben, das Gott in dich hineingelegt hat, drängt hin zu den Geschwistern. Es kann kein einsames Leben bleiben. Es kann nicht isoliert gelebt werden. Es ist organisch verbunden mit denen, die auch wiedergeboren sind. Das ist, bevor es uns bewusst wird, der Fall. Das ist nicht ein Appell, das ist eine Tatsache.
Amen.
Ach ja. Und wir geben dieser Tatsache nach, wir geben ihr Raum, wenn wir sagen, ja, dem will ich jetzt auch folgen. Neues Leben hat seine neuen Bedürfnisse. Und das neue Leben hat weitere Bedürfnisse, hat zum Beispiel einen Hunger danach, ernährt zu werden. Alles Leben muss sich von etwas nähren. Dieses neue Leben ist geschaffen aus dem Wort Gottes und es hat einen permanenten Hunger nach dem Wort Gottes. Es geht also auch hier nicht darum, lies deine Bibel täglich, täglich, täglich. Lies sie mindestens einmal im Jahr durch. Ich sage nicht, das soll man nicht sagen, ich sage nur, das ist sekundär. Primär ist, dass dieses Leben in sich Nahrung will. So wie Jesus von jedem Wort lebte, das aus dem Munde des Vaters kam. Er hat einmal gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das hat er auch auf sich bezogen. Jesus lebte von dem Wort, das der Vater ihm immer neu zusprach. Und auch wir sollen aus diesem Wort leben. Nur es ist nicht in erster Linie ein Wort, das Gott uns immer neu zuspricht. Es ist primär ein Wort, das schon gegeben ist, das wir in einem bestimmten Buch haben. Ihr merkt die Richtung, die ich gerne einschlagen würde. Ja, wir müssen unser geistiges Leben ordnen. Irgendwie müssen wir das machen. Wir brauchen auch dafür praktische Hilfe. Man muss darüber reden, wann liest man, wie viel liest man möglichst und was wäre zu viel und was wäre zu wenig. Aber was ich heute Morgen sagen möchte ist, vor dieser Ordnung des Lebens steht das Leben selbst, dieses neue Leben, das in sich einen Hunger und Durst nach Gottes Wort hat. Und wir können diesem Durst Recht geben und dann öffnen wir uns dem Wort Gottes und verbringen Zeit mit dem Wort Gottes und wir können dieses neue Leben strangulieren oder eingrenzen, indem wir dieser Sehnsucht nicht folgen und dann verarmen wir innerlich. Dieses neue Leben ist, und das ist mein letzter Punkt, ist ein gefährdetes Leben. Es ist kein Automatismus. Lass mich ein Beispiel nehmen. Wir haben einen eingebauten Essenstrieb. Wir brauchen ihn nicht zu kultivieren, er meldet sich. Wenn wir eine Zeit lang diesem Essenstrieb nicht gefolgt sind, sagen wir mal einen Monat am Stück. Ein Monat am Stück kann ein gesunder Mensch fasten, mit großem körperlichem und geistlichem Gewinn, auch körperlichem Gewinn. Aber es gibt irgendeine Grenze, von da beginnt das echte Verhungern. Fasten ist kein Verhungern. Fasten ist ein freiwilliger Verzicht auf erlaubte Dinge. Aber es gibt irgendeinen Punkt, von dem ab kann man nicht weiter fasten. Man kann nicht 2 Monate fasten. Dann beginnt ein realer Verhungernsprozess. Das heißt, ob man es so macht oder so macht, der Hungertrieb meldet sich von selbst. Du musst nichts dafür tun. Und jetzt sage ich etwas, das wie ein Gegensatz wirkt zu dem, was bisher gesagt wurde. Das geistliche Leben ist so sensibel, dass wenn du ihm nicht Raum gibst, es sich allmählich zurückzieht. Normalerweise, wenn man dieses Gesetz des inneren Bedürfnisses ernst nehmen, so, wenn ein Bedürfnis längere Zeit nicht befriedigt wird, wird es immer stärker. Wir können das feststellen, wenn uns jemand die Luft rauben will, dann schlägt unser ganzer Organismus aus. Wir wollen Sauerstoff haben. Wenn wir eine Zeit lang nichts getrunken haben, dann haben wir sehr unangenehme Gefühle des Durstigwerdens und irgendwann des Verdurstens. Beim Essen ist es so, vielleicht sogar in gewisser Weise beim Bewegungstrieb, obwohl das bei westlichen Menschen zum Teil sehr verkümmert ist. Es gibt dann so ein Gefühl, jetzt muss ich mal raus, ach, tut das gut, jetzt die Bewegung. Bei geistlichen Dingen ist es so, wenn man ihnen nicht nachgibt, melden sie sich nicht umso heftiger, sondern sie minimieren sich. Das ist ganz eigenartig. Also zu sagen, ich lese jetzt mal 4 Wochen keine Bibel, dann wird das übermächtig werden in mir, wie eine Explosion von Hunger nach Gottes Wort. Das haut nicht hin. Sondern wenn wir diesem ganzen Leben nicht Raum geben, dann schwindet es. Und deswegen sagt Jesus, bleibt in mir. Darüber werden wir eine ganze Bibelarbeit haben, Johannes 15, was das meint und wie man das auch tun und schaffen kann und dass es einem gelingt. Es ist eine Aufgabe. Dieses Leben ist uns anvertraut, es ist wirklich da. Und es gibt Augenblicke, da bricht es aus uns heraus, vielleicht wie ein Vulkan, aber es ist sehr sensibel und es ist immer gefährdet. Und wenn wir ihm nicht Raum geben, dann zieht es sich zurück. Das ist ein Geheimnis. Das sage ich, weil es ein Teil der Wahrheit ist. Das heißt, je mehr wir diesem Impuls, der von innen kommt, nachgeben, umso mehr spüren wir ihn, umso leichter wird das Christsein, umso weniger ist es eine harte Pflicht, der wir uns beugen, umso mehr wird es etwas Strömendes. Dieses neue Leben ist, und das ist mein letzter Punkt, ist ein gefährdetes Leben. Es ist kein Automatismus. Lass mich ein Beispiel nehmen. Wir haben einen eingebauten Essenstrieb. Wir brauchen ihn nicht zu kultivieren, er meldet sich. Wenn wir eine Zeit lang diesem Essenstrieb nicht gefolgt sind, sagen wir mal einen Monat am Stück. Ein Monat am Stück kann ein gesunder Mensch fasten. Mit großem körperlichem und geistlichem Gewinn, auch körperlichem Gewinn. Es gibt irgendeine Grenze, von da beginnt das echte Verhungern. Fasten ist kein Verhungern, Fasten ist ein freiwilliger Verzicht auf erlaubte Dinge. Aber es gibt irgendeinen Punkt, von dem ab kann man nicht weiter fasten, man kann nicht 2 Monate fasten. Dann beginnt ein realer Verhungernsprozess. Das heißt, ob man es so macht oder so macht, der Hungertrieb meldet sich von selbst. Du musst nichts dafür tun. Und jetzt sage ich etwas, das wie ein Gegensatz wirkt zu dem, was bisher gesagt wurde. Das geistliche Leben ist so sensibel, dass wenn du ihm nicht Raum gibst, es sich allmählich zurückzieht. Normalerweise, wenn man dieses Gesetz des inneren Bedürfnisses ernst nehmen, ist es so, wenn ein Bedürfnis längere Zeit nicht befriedigt wird, wird es immer stärker. Wir können das feststellen, wenn uns jemand die Luft rauben will, dann schlägt unser ganzer Organismus aus. Wir wollen Sauerstoff haben. Wenn wir eine Zeit lang nichts getrunken haben, dann haben wir sehr unangenehme Gefühle des Durstigwerdens und irgendwann des Verdurstens. Beim Essen ist es so, vielleicht sogar in gewisser Weise beim Bewegungstrieb, obwohl das bei westlichen Menschen zum Teil sehr verkümmert ist. Es gibt dann so ein Gefühl, jetzt muss ich mal raus, ach, tut das gut, jetzt die Bewegung.